Erstens. Es geht, also erstens ist die Frage, worum geht es eigentlich heute Abend? Worum geht es bei dieser Frage um die Ökologie? Also es geht in erster Linie um das Verhältnis des Menschen zur Natur oder der Menschheit zu ihrer Umwelt, wenn ich das jetzt als Kollektiv ansehe. Oder wir könnten es auch noch anders ausdrücken, es geht um das Verhältnis zwischen Kultur und Natur. So wird das auch häufig diskutiert. Kultur ist dann der Bereich, der vom Menschen gestaltet wird. Und Natur ist das, was nicht direkt vom Menschen gestaltet wird. Das greift natürlich ineinander, weil ja wir leben in und mit der Natur, mit der Umwelt, in der Umwelt. Gleichzeitig als Menschen verändern wir sie aber auch. Und das tun wir ständig, bewusst oder nicht bewusst. Es gibt heute kaum irgendwelche Regionen auf der Welt, die nicht durch den Menschen mitgestaltet werden. Das sind ja nicht nur die Städte, wo wir dann Straßen und Bahnlinien und Häuser und Fabriken und sonst was sehen, sondern das ist ja auch vielfach das, was ein ungeschultes Auge als Natur missverstehen könnte. Ein Garten, ein Park, ein Feld, ein Wald. Also das heißt, in Deutschland sind ja fast alle Wälder irgendwie von Menschen angepflanzt, begrenzt, abgeholzt, bearbeitet, also Forstwirtschaft, ja, nennt man dann das. Bei den Feldern sowieso. Wenn man in der Stadt wohnt und dann im Urlaub auf dem Land ist, dann hat man den Eindruck, das sei jetzt die Natur. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch zum großen Kulturlandschaft oder eben vom Menschen gestaltete Natur. Und jetzt ist die Frage, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Das war, wenn wir jetzt mal auf die Bibel schauen, dann ist das so, dass ursprünglich Gott die Welt ja ziemlich perfekt geschaffen hat. Wir lesen das im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, und siehe, es war sehr gut. Gott hat nach dem ersten Tag, dem zweiten Tag, dem dritten Tag, dem vierten Tag, dem fünften und auch dem sechsten Tag gesagt. Also das, was Gott geschaffen hat, war sehr gut, es funktionierte sehr gut, es griff ineinander. Und jetzt können wir, wenn wir uns das anschauen und wenn wir dann auch noch die Psalmen lesen oder wenn wir einen Urlaub irgendwo in den Bergen oder im Meer gemacht haben, dann könnten wir leicht in die Utopie hineinkommen, zu sagen, die Natur, wie wir sie heute erleben, ist perfekt, ist super, ist das Erstrebenswerte. Allerdings diejenigen, die sich intensiver mit der Bibel beschäftigen, werden sehr schnell merken, das stimmt ja gar nicht. Denn die Natur oder das, was wir als Natur wahrnehmen, nicht nur, dass es zum großen Teil von Menschen gestaltet ist, sondern die Natur, die wir wahrnehmen, ist ja die Natur, die durch den Sündenfall gegangen ist. Also 1. Mose 2 und 3. Und dass sie dadurch pervertiert wurde. Pervertiert in vielerlei Hinsicht. Wir lesen, dass durch den Sündenfall der Mensch und mit ihm die ganze Lebenswelt, in der er von Gott hineingesetzt worden ist, dass diese ganze Lebenswelt von Gott weggerückt ist, dass sie nicht mehr ganz ihrem Ursprung entspricht. Der stärkste Einschnitt war da wahrscheinlich das Kommen des Todes. Nicht wie Adam und Eva es erwarteten, dass sie sofort tot umfielen. Es gab sofort für sie den geistlichen Tod. Also das heißt, die innere Trennung zu Gott. Aber das, was es dann auch gab, war dann der Prozess des Alterns und dann des Krankwerdens und des Sterbens. Und das nicht nur für den Menschen, sondern das gilt gleicherweise auch für den ganzen Rest der Natur. Für Pflanzen und Tiere genauso. Wir sind in einer Schöpfung, die dem Verfall preisgegeben ist. Mehr oder weniger stark. Aber im Alles geht diesen Weg des Verfalls. Und das bezieht sich ja heute nicht nur mehr nur auf die Natur an sich, also die Pflanzen und die Tiere. Das bezieht sich auch auf fast alles andere. Also wer ein neues Auto kauft und sich das Auto nach 20 Jahren anschaut, der merkt, auch das Auto hat einen Alterungsprozess durchlaufen. Wer ein neues Haus baut und sich das nach 20 Jahren anschaut, manchmal muss man gar nicht so lange warten, dann merkt man, oh, da muss was repariert werden, da ist das Dach unsichtbar oder es kommt Feuchtigkeit von unten oder was weiß ich, was dann passiert. Und da merken wir, auch das ist eine Folge vom Sündenfall. Dass auch ein Tier das andere angreift, um es zu quälen und zu töten. Das ist ja nicht nur so, wie uns manche Leute sagen wollen, dass die Natur perfekt sei, nur der Mensch sei da der Störenfried, sondern die ganze Natur, wenn wir sie uns anschauen, ist gekennzeichnet von Verfall, Zerstörung, Tod und doch scheint dadurch noch etwas von der Herrlichkeit Gottes. Deshalb wird das ja auch immer wieder im Alten und im Neuen Testament so hervorgehoben. Im Römerbrief wird uns sogar gesagt, dass alle Menschen durch die Natur und durch ihr Gewissen erkennen können, dass es einen Gott geben muss. Und durch die ganze Weltgeschichte hindurch waren es auch viele Menschen, Philosophen, Denker, Naturwissenschaftler, die genau zum selben Schluss gekommen sind. Wenn sie die Komplexität oder auch die Schönheit oder dieses System, was Gott in die Natur hineingelegt hat, untersuchen, beschreiben, selbst versuchen anzuwenden, dann merken wir, in der Natur, wie wir sie erleben, ist etwas übrig geblieben von dem, wie Gott es herrlich gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr diese herrliche Natur. Das sollten wir auch deutlich vor Augen haben, wenn wir dahin schauen, wie nach biblischer Auskunft das Ganze denn enden soll. Am Ende ist es so, dass wir uns berichtet wird von, also beispielsweise in der Offenbarung des Johannes, aber auch in Daniel, auch in anderen Stellen, dass da gesagt wird, am Ende soll es eine Zeit geben, in der Jesus herrscht, hier auf der Erde, und in der dann vieles, was der Mensch mit der Zeit kaputt gemacht hat, wieder in Gang gesetzt werden soll. Aber dann sagt die Bibel ja gerade in Offenbarung 20, 21, also 20, Kapitel 20 und Kapitel 21, dass das noch nicht das Ende ist, sondern dass danach dann die Zerstörung dieser Erde stattfinden soll und dass Gott dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird mit dem himmlischen Jerusalem und so weiter, wo es dann ganz anders aussieht. Also es wird nicht so sein, dass Christen darauf hoffen, dass sie in einem wiederhergestellten Garten Eden leben. Nein, dass der Himmel oder wie wir es sonst auch immer nennen, der uns in der Offenbarung und auch in anderen Propheten des Alten Testaments beschrieben wird, ist dann noch ganz anders. Das merken wir in vielerlei Hinsicht. Erstmal im Garten Eden gab es ja nur zwei Menschen. Der Garten Eden war auch begrenzt hier auf der Erde. Die himmlische Jerusalem, die Ewigkeit bei Gott, wird uns ganz anders beschrieben. Wir sind da nämlich nicht nur kurzzeitig in der Gemeinschaft mit Gott, wie Adam und Eva. Da steht ja eben, Gott kam dann des Abends in den Garten, wie er das üblicherweise tat. Also die meiste Zeit des Tages waren sie, da haben sie Gott nicht direkt mit Gemeinschaft mit ihm gehabt. Wir lesen in der Offenbarung, dass dann Gott unter ihnen, also unter uns wohnen wird und dass wir dann immer seine Herrlichkeit sehen. Es wird dann auch gesagt, dass man nicht mehr heiratet. Bei Adam und Eva war, sie sollten heiraten, sie sollten fruchtbar sein, sich mehren und so. Scheinbar gibt es das auch nicht mehr. Dann wird in Offenbarung 21 gesagt, es wird auch keine Sonne und keinen Mond mehr geben, auch keine Nacht mehr geben, weil der Herr wird unter ihnen scheinen, deshalb brauchen sie die Sonne nicht mehr. Also auch das wird ganz anders sein. Also das heißt, die Natur oder die Schöpfung, auf die wir als Christen hoffen, so ultimativ ganz am Ende, wird durchaus eine andere sein, als die, wie sie am Anfang gewesen war, als die Welt geschaffen worden ist. Also das ist jetzt nicht einfach wieder, wir drehen das Ganze zurück und dann fängt das vielleicht wieder von vorne an oder so. Nein, sondern hier ist eine kontinuierliche Heilsgeschichte, wie Theologen das auch nennen, und die mündet, also nicht wieder am Anfang, sondern sie mündet in dieser vollkommen neuen Welt und in diesem vollkommen neuen Himmel, in diesem neuen Jerusalem, auch wenn wir uns nicht ganz genau vorstellen können, wie das aussieht und unter ganz anderen Lebensumständen, als das bei Adam und Eva war und als auch bei uns ist. Also darum geht es. Es geht um das Verhältnis des Menschen zur Natur. Ganz am Anfang war der Mensch auf die Natur abgestimmt. Oder wir könnten umgekehrt sagen, die Natur war auf den Menschen abgestimmt. Sie lebten in vollkommener Harmonie miteinander, auch es gab keine gefährlichen Tiere. Man musste weder vor Viren noch vor Schlangen oder Löwen Angst haben, sondern das war alles in einer großen Harmonie. Es gab auch keinen Tod, es gab kein Tier, was das andere gefressen hat. So zumindest berichtet es uns die Bibel im 1. Mose 1. Und da war natürlich das Verhältnis von Mensch und Kultur auch vollkommen. Da gab es keine Umweltzerstörung, da gab es auch keinen Klimawandel oder so etwas, sondern alles in bester Ordnung, wie Gott das ursprünglich gedacht hat. Dann der Sündenfall, das Ganze trennt sich voneinander. Jetzt pervertiert sich vieles, vieles, was Gott gut geschaffen hat, wird verändert zum Negativen hin. Für den Menschen bedeutet es, dass die angenehme Arbeit im Garten plötzlich mit Mühe und Leid verbunden ist. Für die Frau bedeutet es, dass Geburt jetzt mit Schmerzen verbunden ist. Für die Tiere bedeutet es, dass sie sich gegenseitig angreifen und schaden und bekämpfen und gleichzeitig auch noch den Menschen bekämpfen. Und trotz all dem, obwohl diese Schöpfung nicht mehr so ist, wie Gott sie ursprünglich gedacht hat, scheint noch etwas dieser Perfektion dabei durch. Also erster Punkt, worum geht es? Natürlich jetzt aus christlicher Sicht. Es geht um das Verhältnis von Mensch und Umwelt, von Kultur und Natur. Und die Natur bzw. die Schöpfung hat sich verändert. Sie ist nicht mehr genau das, was sie ursprünglich gewesen ist. Auch der Mensch hat sich verändert, sodass jetzt die optimalen Bedingungen nicht mehr herrschen, so wie Gott sie ursprünglich gedacht hat. Das ist für unsere weiteren Schlussfolgerungen auch wichtig, weil wenn wir danach streben und denken, wir könnten irgendwann einmal eine hundertprozentige Harmonie in Natur und Mensch hineinbringen, dann steht das ganz deutlich gegen das, nicht nur was wir tagtäglich beobachten können, es steht auch gegen das, was uns die Bibel vor Augen führt. Es wird diese hundertprozentige Harmonie, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat, durch Bemühungen des Menschen nicht geben können, aufgrund des Sündenfalls. Zweiter Punkt. Wie war das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zwischen Kultur und Natur in der Geschichte? Jetzt könnten wir das natürlich ganz ausufernd behandeln, weil es da immerhin ein paar tausend Jahre Geschichte gibt, auf die wir zurückschauen können. Wenn wir das etwas versuchen, kurz zu machen, dann bedeutet das, dass es in erster Linie ein Verhältnis von aufeinander angewiesen sein gibt und ein Kampf gegeneinander. In den meisten Kulturen der Vergangenheit und auch in vielen einfachen Kulturen heute ist es so, dass die Natur dem Menschen grundsätzlich feindlich gegenübersteht. Und das empfindet der Mensch auch so. Also zu allen Zeiten. Wir können zurückschauen, egal wo wir hingehen. Und wenn wir irgendwelche indigenen Völker anschauen, die im afrikanischen Urwald oder südamerikanischen Urwald leben oder irgendwo in den Steppen leben, dann erleben die Menschen das noch genauso. Die Natur zuckt mit keinem Augenwimpern und lässt einen Menschen sterben und umkommen. Also wenn da ein Blizzard kommt, also der bleibt nicht stehen, weil der Mensch leidet oder stirbt. Wenn da ein Eisbär kommt und er ist hungrig, ja, dann frisst er einen Inuit auch. Das ist dem auch egal. Wenn irgendwelche neuen Viren kommen, die stellen keinen Antrag auf, dürfen wir einen Menschen töten oder nicht, die machen das einfach. Also die Natur ist per se dem Menschen feindlich gegenübergestellt. Und deshalb musste der Mensch in der Vergangenheit immer darum kämpfen, sich so ein kleines Stück Freiheit zu erkämpfen auf Kosten der übrigen Natur, sich da durchsetzen. Und wenn er es nicht getan hat, dann ist er dabei umgekommen. Dann hat die Natur das alles wieder zurückerobert. Auch die Einrichtung der Landwirtschaft ist ja genau dasselbe. Der Mensch musste der Natur Land abtrotzen, Urwälder fällen, Pflanzen anbauen, Unkraut jäten, das immer noch wieder verbessern und optimieren. Und heute sind wir an einem Punkt, also langer, langer Bemühungen, auf die wir aufbauen können. Heute empfinden die meisten von uns diesen Kampf nicht mehr, weil wir ja gar nicht in der Natur leben. Die meisten von uns leben heute in einer vollkommenen Kulturlandschaft. Alles ist kulturell geprägt, alles ist vom Menschen bestimmt. Ich habe ja vorhin gesagt, selbst das, was wir für Natur halten, der Garten oder so, ist nicht mehr die Natur. Und gerade in dieser Umwelt kann manchmal der Eindruck entstehen, der auch in der Ökologiedebatte eine große Rolle spielt, dass nämlich die Natur das Heile ist, das Gute ist, das Positive ist und dass der Mensch der Böse ist, der sich selbst schadet und der Natur schadet. Und der, also deshalb Kultur ist das Böse, Natur ist das Gute. Also wenn ihr heute irgendwo etwas kauft im Supermarkt, dann steht da selten drauf, technisch hergestellt, echt aus der Fabrik, petrochemische Industrie. Nein, sondern da steht da Öko, Bio, rein natürlich. Ja, und da merken wir, das, was dahinter steht, ich meine, natürlich ist das ja erst einmal rein sachlich gesehen, vielleicht Unsinn. Also wenn dann steht bei der Milch Bio, ja, dann könnte man fragen, ja, und woher kommt die andere Milch? Also kommt die aus der Fabrik oder, naja, die kommt natürlich auch von der Kuh, nicht? Und deshalb ist natürlich jede Milch eigentlich biologisch, denn woher soll sie sonst kommen, es sei denn, wir punchen sie selbst zusammen mit irgendwelchen Farbstoffen oder so, aus Wasser, Farbstoff und was weiß ich, so. Also deshalb, das sind ja auch trügerische Begriffe. Aber hier soll ein positiver, geladener Begriff wie Leben, Biologie, Ökologie, Natur, soll mit einem gewissen Produkt in Verbindung gebracht werden. Was wir aber dadurch merken ist, dass diese Begriffe ja eine positive Assoziation auslösen, sonst würde die ja keiner da drauf drucken. Und das bedeutet, dass wir alle mehr oder weniger von diesem Gedanken geprägt sind, Natur gut, Kultur schlecht. Das ist auch das wesentliche Argument zahlreicher alternativer Heilmethoden. Dann wird gesagt, also das ist die technologisierte Medizin. Oh, schlimm. Apparatemedizin ist schon fast ein Schimpfwort, was viele haben, so bis sie krank werden. Bis sie schwer krank werden, dann greifen viele doch zur Apparatemedizin, weil sie dann merken, dass eben die Kräuter es dann doch nicht so sehr bringen. Nicht? Also mit Herzversagen, Nierenversagen, sonst irgendwie etwas. Aber bis dahin sind die meisten Leute fest überzeugt, eigentlich diese ganze Technik, die macht uns kaputt. Das Handy macht uns kaputt, die Farben machen uns kaputt, alles macht uns kaputt. Aber die Natur, die ist heil. Weshalb auch viele dann davon träumen, ich ziehe irgendwo in einen kleinen Bauernhof, ich bin dann Selbstversorger, wobei man ja hier nicht merkt oder vielleicht nicht merken will, dass man da ja noch gar nicht in der Natur lebt. Man lebt ja immer noch in der Kultur. Immer noch nimmt man alles von außen auf, alle Mittel, die man da weiterhin braucht. Immer noch besucht man natürlich einen Arzt, hat Fensterscheiben in den Scheiben, nicht? Hat ein Bett, heizt dann auch noch Pflanzen, die alle schon lange gentechnisch verändert sind, also durch Züchtung, nicht? Also durch Züchtung über Jahrhunderte hinweg. Keiner will einfach mehr von den Gräsern leben oder so. Also selbst das ist ja noch sehr Kultur. Es ist nur die Kultur von vielleicht vor 150 Jahren, in die man sich zurücksehnt. Also eigentlich ist dann die Ökobewegung so eine Art Nostalgiebewegung. Früher war alles besser. Und dann will man ein Stückchen wie in früher leben, so wie im Freilichtmuseum, so ähnlich. Aber dann doch noch die Errungenschaften der modernen Wissenschaft für sich nutzen, zumindest in dem Rahmen. Und da wird dann dieser Eindruck erweckt, das ist jetzt der Endpunkt, das ist eigentlich, wonach wir streben sollten. Und dabei wird vollkommen ausgeblendet, was ich gerade gesagt habe, dass über die meiste Zeit der letzten Jahrtausende der Mensch sich der Natur alles abtrotzen musste, weil eben die Natur auf ihn null Rücksicht nimmt. Kein Tier nimmt auf den Menschen Rücksicht, kein Sturm, keine Pflanze, gar nichts, sondern wenn der Mensch seinen Freiraum haben will, dann muss er ihn erkämpfen. Und zwar, was ja biblisch auch eindeutig ist, ja in der Welt, die abgefallen ist, da ist eben keine Nächstenliebe und Rücksichtnahme oder so etwas. Und das zeigt sich dann ja auch an bestimmten ökologischen Forderungen der Gegenwart. Also dann wird beispielsweise gefordert, ja, es wäre doch so schön, wenn wir mehr Wildschweine hätten, wenn wir mehr Wölfe hätten und so. Und die meisten Leute, die das fordern, die kennen den Wolf nur vom Fernsehen oder von der Safari oder so. Fast nie ist einer darunter, der sich mal selbst mit dem Wolf rumschlagen musste. Die Leute, die das fordern, sind meistens nicht diejenigen, die eine Schafherde haben, wo dann regelmäßig ein Schaf vom Wolf gefressen wird, weil der will nämlich gar keine Rehe schlachten und fressen, weil die Rehe sind viel mühsamer. Wenn dann schon das Frühstück serviert ist, das Schaf kann gar nicht weglaufen, das Schaf ist auch noch gesund, hat nicht so viel Parasiten, das wächst viel besser. Der Wolf mag viel lieber die Schafe des Bauern als die Rehe, die im Wald sind. Also der mag auch Kultur, nicht? Aber nicht mit derselben Art und Weise, wie das der Mensch mag. Und ich kenne mehrere Bauern, ich war gerade vor kurzem bei einer Gemeinde in Bayern und da erzählt mir auch ein Bauer, der eben Schafe hat und der sagt, naja, er musste jetzt alles so mit Elektrozaun und schützen und so, damit eben die Schafe vor der Natur geschützt werden, nicht vor dem Wolf, der frei rumlaufen darf und den darf man ja nicht abschießen. Nicht? Also wenn ihr das probiert, das ist ja ganz schlimm, der ist geschützt, was die Natur natürlich auch nicht kennt. Oder wir hatten vor einer Zeit lang einen Waschbären bei uns in der Isolierung im Dach. Ganz schwierig, ehe wir den wieder losgeworden sind. Also ich war ja auch daran, also jetzt zu überlegen, wie ich ihm da ans Leder kann, aber es ist ja streng verboten, das darf nicht. Also der darf alles machen, der darf mir zuwinken und sagen, hallo, ich bin in deinem Dach und ich darf nichts tun. Und naja, am Ende sind wir ihn losgeworden, er ist jetzt irgendwo anders glücklich wahrscheinlich. Aber dieser Waschbär übrigens mochte die Kultur auch viel mehr als die Natur. Jetzt könnte ich ihm ja sagen, such dir doch irgendeine Höhle da draußen. Nein, der wollte in meinem Haus, in meiner Isolierung im Dach haben, weil das schön trocken und warm war und so. Nicht? Also der mochte das da auch. Aber hier, es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt eine Konkurrenz und die sollten wir wahrnehmen und die war früher viel stärker, als sie heute der Fall ist. Und die größte Forderung und die größte Illusion von der heilen Natur und von der heilen Ökologie kommt von den Menschen, die nie direkt in der Natur gelebt haben, sondern die Natur nur aus dem Fernsehen kennen oder aus dem Urlaub kennen oder von irgendwelchen Exkursionen kennen, weil sonst wüssten sie auch, die Natur ist, und ich habe es jetzt mehrfach betont, ist dem Menschen feindlich gesonnen und da gibt es starke Auseinandersetzungen. Das Ganze hat sich eigentlich erst richtig verändert in den letzten 200 Jahren, weil da der Mensch durch die Nutzbarmachung von nichtmenschlicher Energie, das heißt eben dann Kohle, Öl und so weiter, Windkraft, und hat er es geschafft, dass er die Natur viel stärker seinem Willen aufzwingen kann. Das ist aber erst in den letzten 200 Jahren. Davor war der Mensch viel, viel stärker noch von der Natur abhängig, und die Natur war meistens grausam zu dem Menschen, rücksichtslos zu den Menschen, und zwar auf allen Ebenen, bei den wilden Tieren, bei den Naturphänomenen, bei den Krankheiten, bei allen möglichen anderen auch. Das ist für uns wichtig, wenn wir uns später die Frage stellen, das wäre nämlich jetzt der dritte, nächste Punkt, ja, wie sollen wir uns denn dann der Natur gegenüber verhalten? Also was sollen wir denn jetzt tun? Also wir sehen erstmal, es gibt Verhältnis Kultur-Natur, das ist die Frage, um die es geht. Wie war dieses Verhältnis in der Vergangenheit? Es war meistens gekennzeichnet von Konkurrenz, von Kampf, von gegenseitiger Durchsetzung, und man hat sich die Natur durchgesetzt, hat den Menschen verdrängt, und man hat der Mensch sich dann wieder durchgesetzt und hat die Rest der Natur seinen Willen aufgezwungen. Und was sollen wir denn jetzt tun? Also das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Wir könnten es beantworten auf der Ebene ohne Gott. Wenn wir ohne Gott daran gehen, dann müsste der Mensch einfach sagen, ja, ich sollte darauf sehen, dass die Natur zumindest so weit erhalten bleibt, dass meine Lebensgrundlage nicht zerstört wird. Das ist auch die Argumentation, auf die sich die meisten ökologisch Engagierten einigen können, wenn sie es nicht ideologisch betreiben. Weil das ist ja ganz naheliegend. Wenn ich den Ast absäge, auf dem ich sitze, ja, dann falle ich da mit runter. Wenn ich die Natur zerstöre, von der ich lebe, ja, dann töte ich mich und die Menschen, mit denen ich lebe, auch. Also das ist dann häufig so eine Minimumforderung, die auch in vielen ökologischen Diskussionen ja kaum einen Widerspruch bekommt. Es sei denn bei den Menschen, die sich weigern, überhaupt weiter in die Zukunft zu sehen, die sagen, ich habe keine Kinder, nach mir die Sintflut, ist mir alles vollkommen egal, die Hauptsache, ich habe meinen Spaß, 50 Jahren bin ich tot oder früher und dann Ende. Also wenn man so geht, das wäre natürlich äußerst rücksichtslos allen anderen Generationen und Menschen gegenüber, dann könnte man sagen, ja, dann mache ich einfach, was mir gerade Spaß macht. Aber wenn ich eine gewisse Verantwortung für andere Menschen übernehmen will, also jetzt auch ohne Gott da erstmal dabei zu berücksichtigen, oder einfach nur an meine weitere Zukunft oder die meiner Kinder, Enkelkinder oder sonst irgendwelcher Familie sehe, dann sollte ich die Natur nicht so weit schädigen, dass der Mensch nicht mehr in ihr leben kann. Und das kann ja unter gewissen Umständen passieren. Also meinetwegen, wenn wir jetzt so viel Gift zerstreuen, dass einfach gar nichts mehr wächst, was wir essen können, ja, dann in der Zukunft werden die Menschen verhungern. Oder wenn die Klimaerwärmung wirklich so schlimm ist, wie manche das prognostizieren, und man macht gar nichts dabei, dann kann es dazu führen, dass es eben sehr viele extreme Wettersituationen gibt, in denen sehr viele Menschen sterben, auch normale Landwirtschaft oder normales Leben nur eingeschränkt möglich sein würde. Also wenn es wirklich so schlimm ist, wie man das beschreibt. Oder wenn wir rein nur auf fossile Energien setzen, ja, irgendwann sind die alle verbraucht, und nicht nur, dass die Luft verschmutzt wird dadurch, dann sitzen irgendwann unsere Enkel, Urenkel ganz ohne Energie da, zumindest ohne die Energie, die wir immer genutzt haben, zum Beispiel. Also es gibt jetzt zahlreiche Dinge, wo wir sehen, wenn wir das so weiter durchsetzen, gibt es eine Schädigung der Natur, in der wir leben und von der wir leben. Und so sollte es im eigenen egoistischen Interesse sein, diese Natur nicht so weit zu schädigen, dass das Leben darin nicht mehr oder nur unter sehr schlimmen Umständen möglich ist. Also das ist so ein Minimum, glaube ich, auf das sich jeder einigen kann. Das wäre dann ein ganz egoistisches Interesse. Es gibt dann auch ein ideologisches Interesse, was stark davon gekennzeichnet ist, dass man den Menschen als negativ bewertet und die Natur als positiv. Ich habe ja vorhin gesagt, dass in einigen Kreisen der Gesellschaft das weit verbreitet ist. Manche gehen sogar so weit und sagen, der Mensch sei ein Schädling auf der Natur. Man sagt dann manchmal auch, wenn es keine Menschen gäbe, dann würde es kein Leid und Unglück geben. Da merken wir, das ist natürlich alles schon total Ideologie. Weil selbst geht man in einen Naturpark, wo es gar keine Menschen geben darf, und dann merkt man, gibt es auch da ein Hauen und Stechen. Also das heißt, auch eine Tierart tötet die andere, vernichtet die andere. Also das kommt auch ganz ohne den Menschen. Und einer, der nicht an die Schöpfung glaubt, sondern an die Evolution, ja, der müsste ja sofort sagen, das ist doch die Grundlage meines Glaubens, dass es nämlich einen Kampf aller gegen alle gibt. Und dadurch entsteht Evolution. Also das heißt, egal ob mit Mensch oder ohne, es wird immer bestimmte Arten geben, auch wenn wir jetzt evolutionär da herangehen, wo sich eine Art durchsetzt und die andere verdrängt und bekämpft, und nie in der Erdgeschichte hat einer Rücksicht genommen auf den anderen. Also der Wolf stimmt nicht ab. Also wie viele Rehe wollen wir leben lassen? Wenn der Hunger hat und wenn er viele Nachkommen zeugt, ja, dann reißt er alle Rehe, die er bekommen kann. Und das ist hier, lernt man ja in der Ökologie, das ist so Anfangssemester, dass es eben einen Ausgleich gibt zwischen den Beutetieren und den Jägern. Und das heißt, es geht immer auf und ab. Nämlich erst einmal ist es dann manchmal, es gibt viele Beutetiere, nicht, fangen wir damit an. Dann kann der Wolf als Beispiel jetzt viele Nachkommen zeugen, die überleben. Und irgendwann sind es so viele Nachkommen, dass sie so viele Rehe fressen, dass es dann zu wenig gibt, weil die sich nicht mehr reproduzieren können. Also sterben Wölfe, weil sie verhungern, weil sie nicht mehr genügend Nahrung bekommen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Also sterben die Wölfe, dadurch können sich wieder mehr Rehe vermehren, also gibt es eine größere Zahl von Rehen und das geht dann hin und her. Das Ganze klingt jetzt vielleicht harmonisch für den einen oder anderen, ist aber äußerst brutal, weil da wird verhungert, da wird gestorben, da wird gerissen, da wird getötet, das kommt ja alles damit rein. Das Ganze kommt nur dadurch einander, wo der Mensch eingreift und selbst wenn er ökologisch eingreifen will. Also das merken wir beispielsweise bei den Wildschweinen. So habt ihr mit Bauern zu tun. Fast alle Bauern, die ich kenne, beschweren sich über Wildschweine. Und zwar warum? Weil sie weitgehend unter Naturschutz stehen. Ab und zu dürfen sie auch geschossen werden. Und zwischenzeitlich gibt es ganze Herden von Wildschweinen, 30, 40, 50. Und die können in einer Nacht ein ganzes Feld ruinieren. Weil wenn die da hinkommen, die wühlen alles auf und die sind gar nicht ökologisch. Denen ist total egal, ob dahinter eine Wüste übrig bleibt, dann ziehen sie weiter. Ich meine, genauso wie biblischen Zeiten schon die Heuschrecken. Sind die ökologisch? Nein, die fressen alles auf und nachher haben sie selbst keine Lebensgrundlage mehr und sterben auch. Solche Heuschreckenplagen gibt es in Ostafrika ja regelmäßig bis heute. Das ist ja nicht nur in biblischen Zeiten, auch bis heute. Also das heißt, so läuft die Natur und das bedeutet, es geht jetzt nicht darum, die Natur sei heilig, wie manche ideologisch das beschreiben wollen, sondern die Natur ist, wie man sie ohne Gott betrachtet, grausam und rücksichtslos, weshalb es eine vollkommene Illusion ist. Wenn alle Menschen tot wären, dann wäre es für die Tiere kein bisschen besser. Es würden dann nur neue Tierarten andere Tierarten und neue Pflanzen andere Pflanzen verdrängen und unterdrücken. Also das ist eine Ideologie, stimmt so nicht. Sondern in manchen Fällen bietet ja sogar der Mensch durch sein Eingreifen bestimmten Tierarten neue Lebensräume, die sie sonst vorher gar nicht hätten, die erst dadurch entstanden sind und so weiter und so weiter. Ja, und wenn wir jetzt biblisch daran gehen, dann haben wir da mehrere Aspekte, die für uns ganz wichtig sind. Und ich glaube, dass sie noch viel hilfreicher sind als einerseits dieses, wir schützen die Natur nur, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten, oder wir schützen die Natur, weil die Natur gut ist und der Mensch böse ist. Ich meine, das macht uns mit der Zeit eher depressiv, nicht? Also haben wir auch keine Kinder mehr, weil das ja auch wieder böse ist. Und ja, manche Leute denken dann vielleicht an Selbstmord, dann ist die Welt besser dran und so. Und auch solche Leute habe ich schon gehört, die haben dann ganz zynisch gesagt, ist ja gut, dass in Afrika so viele Kinder verhungern, denn dann gibt es weniger Menschen und dann ist es besser für die Natur. Aber da merkt man natürlich, das ist unmenschlich. Das stimmt auch natürlich gesehen nicht, denn wie wir alle wissen, ist der Westeuropäer und noch mehr der Nordamerikaner zerstört die Natur viel, viel mehr als viele Leute in Afrika oder indigene Völker, die ja wesentlich weniger zerstören, nicht weil sie es unbedingt wollen, weil sie es gar nicht können, weil sie gar nicht die Mittel dazu haben, die Natur so stark zu belasten. Also wie ist das jetzt vom Christen aus gesehen, also von dem Menschen, der sich an Gott orientiert? Erstens haben wir, und das ist für in der Ökodebatte heute etwas problematisch, da haben wir den deutlichen Auftrag in der Schöpfungsgeschichte, Adam, du und deine Nachfolger, deine Nachfahren, ihr sollt über die Natur herrschen. Also man spricht dann gerne heute in der Ökodebatte von Anthropozentrismus, also das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und im Grunde genommen trifft es den Punkt, nach der biblischen Schöpfungsgeschichte ist der Mensch im Mittelpunkt dieser Schöpfung. Er ist nicht nur eine zufällige Entwicklung, sondern Gott hat die ganze Erde geschaffen als Lebensraum für den Menschen. Das eigentliche Experiment, die eigentliche Aufmerksamkeit hat Gott auf den Menschen gerichtet und nicht auf die Pflanzen- oder Tierwelt. Die Pflanzen- oder die Tierwelt ist als Rahmen, als Wohnraum für den Menschen geschaffen. So war es nach der Bibel ursprünglich gedacht. Und deshalb soll der Mensch darin sein, dann steht deutlich, er soll über die Natur herrschen. Das beinhaltet die Freiheit, die der Mensch guten Gewissens haben kann, die Natur nach seinen Vorstellungen zu verändern. Also ist es erlaubt, wenn da eine grüne Wiese ist, ein Haus zu bauen? Ja, jetzt nicht auf jeder grünen Wiese, aber prinzipiell ja. Also falls ihr in einem Haus wohnt, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, ihr müsst nicht auf einen Baum umziehen oder in eine Höhle oder unter einem Freien leben, sondern nach biblischen Motiven darf ein Mensch Häuser bauen. Er darf Wege anlegen, er darf Felder anlegen, er darf die Natur nach seinen Interessen gestalten, denn Gott hat sie ihm zur Verfügung gestellt. Also der erste Punkt, der heute, wie gesagt, in manchen ökologischen Auseinandersetzungen dann zu großen Diskussionen führen wird, weil dann man sagt, das stimmt gar nicht. Eben gemessen an der Evolution ist der Mensch ja nur irgendeine zufällige Entwicklung, vielleicht nicht mal dann das Ende, sondern das kann auch noch weitergehen. Aber aus biblischer Sicht ist der Mensch derjenige, um deswillen diese Welt geschaffen worden ist und auch die ganze Natur, die Pflanzen und die Tierwelt. Der Mensch darf die Natur verändern, deshalb darf er auch Tiere halten. Darf er Tiere töten? Ja, wir sehen das ganz deutlich. Das wird ja von Gott gesagt an Noah. Also ja, du darfst Tiere töten und darfst sie essen. Und alle den Menschen, den darfst du eben nicht töten. Also, hier werden dann noch Grenzen gesetzt. Auch das ist dann ganz klar. Dann wird gesagt, du darfst aber Tiere nicht einfach quälen. Du darfst auch nicht Tiere einfach aus Mordlust töten. Das sind dann wieder Grenzen. Aber für deine Ernährung oder für deine Lebensumwelt darfst du diese Natur gestalten. Also das wird dann grundsätzlich festgelegt dabei. Dazu kommt aus Gottes Sicht aber gleich noch ein zweiter Auftrag. Dann steht nämlich, und du sollst diese Erde bewahren, also bebauen und bewahren. Das heißt, du sollst sie in einem guten Zustand halten. Du hast mehr Vernunft und Verstand, als es die übrige Natur hat. Und deshalb hast du auch höhere Verantwortung dafür. Du kannst sie nicht einfach sich selbst überlassen, sondern du musst darauf sehen, dass deine Eingriffe nicht alles zerstören, dass deine Eingriffe sogar dazu beitragen, dass ein Ausgleich geschieht, dass Tiere und Pflanzen geschützt werden, soweit es in deiner Macht liegt. Das ist auch ein Auftrag, den der Mensch von Gott von Anfang an bekommen hat. Und darauf baut sich dann ja alles auf, was wir als Christen entwickeln, wenn es um diese Frage der Ökologie heute geht. Also wo sind dem Menschen Grenzen gesetzt bei seiner Nutzung oder Veränderung der Natur? Was darf er nicht? Mit welchen Auswirkungen muss er dabei rechnen? Also er soll diese Natur erhalten. Kann er sie so erhalten, wie Gott das gemacht hat? Nein, das kann er natürlich nicht, weil ihm ja Gottes Möglichkeiten fehlen. Kann er den Tod abschaffen? Das Leiden abschaffen? Nein, das kann er auch nicht, ist auch nicht sein Auftrag. Es geht darum, wie sehr er die Natur nutzt und was er in diesem Rahmen der Nutzung macht und was er dabei zerstört. Und das wird im Alten Testament erstaunlich detailliert beschrieben. Im Neuen Testament, das geht etwas weniger darauf ein, aber das Alte Testament, das sich ja fast mit jedem Lebensbereich des Menschen beschäftigt, hat da ganz konkrete Hinweise, wie der Mensch sich verhalten soll, der Natur gegenüber. Das wird im Positiven erwähnt, also wenn ein Auftrag kommt, das sollst du tun, oder im Negativen, das sollst du nicht tun, wie man dann mit der Natur umgeht. Und wir können uns das ja auch gut verständlich vor Augen führen. Wir sind in dieser Natur, aber die Natur, in der wir leben und mit der wir leben, ist ja letztendlich nur eine Leihgabe Gottes. Es ist nie unser Eigentum. Wir wissen alle, wie auch das deutsche Sprichwort sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir haben weder was mit in die Welt hineingenommen, noch werden wir etwas aus ihr herausnehmen. Wir dürfen für die Zeit, die uns Gott hier geschenkt hat, die Natur nutzen und auch die daraus abgeleitete Kultur, also was wir dann an Stoffen, Materialien, sonst irgendwas haben und herstellen können. Aber wir dürfen es nur als Leihgabe nutzen. Nichts von dem, was wir hier haben, gehört uns dauerhaft, aus biblischer Sicht. Denn die Bibel lässt ja keinen Zweifel darüber. Wir haben das in dem Psalm ganz häufig. Wer ist Eigentümer dieser Welt? Gott. Gott hat ein Stück weit sich zurückgezogen, sodass der Teufel, so wie die Bibel es beschreibt, dann seine Herrschaft etwas ausdehnen kann. Aber grundsätzlich gehört diese Erde Gott. Sie gehört ihm, weil er der Herrscher des Universums ist, weil er sie auch geschaffen hat. Wir könnten ja diese ganze Diskussion mit Hiob sehen. Nicht? Was hast du gemacht? Wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe? Wo warst du, als ich die Sterne geschaffen habe? Was für einen Anspruch hast du daran? Wird ja Hiob gefragt. Und am Ende kommt daraus natürlich gar kein. Genauso ist es ja. Selbst wenn wir einen ganzen Klumpen Gold bei uns im Keller hätten und wir sagen, boah, bin ich reich, ich habe ja so richtig viel Gold, dann müssen wir am Ende schreien, ja, und wer hat das Gold geschaffen? Das hat Gott geschaffen. Und er überlässt es dir als Verwalter für eine Zeit lang. Und spätestens, wenn du stirbst, wirst du diesen Goldklumpen nicht mitnehmen können. Du wirst ihn hier auf der Erde lassen müssen. Das gilt für alle anderen Sachen auch. Also das heißt, wir müssen im Bewusstsein an die Natur gehen, dass es eine Leihgabe ist. Und das verändert ja vieles in unserem Umgang mit der Natur. Das ist ja ganz klar. Wir gehen ja mit Dingen, die uns geliehen werden, normalerweise anders um, als mit denen, die uns gehören. Also ich hoffe, dass ihr mit beiden sorgsam umgeht, aber mit dem, was ihr geliehen bekommt, hoffentlich noch mehr. Also wenn ihr jetzt euren Sommerurlaub plant und dann stellt jemand seine Wohnung euch zur Verfügung, irgendein schönes Urlaubsgebiet, ihr dürft in der Wohnung einer Person leben. Was bedeutet das jetzt? Jetzt gehst du in die Wohnung rein und sagst dann, ach, also ich möchte jetzt hier umbauen. Die Wand reiße ich raus, die Möbel schmeiße ich weg. Und dann kommt irgendwann hinter der Besitzer wieder. Also der wird sich wundern. Und das ist auch nicht so gemeint. Ihr wisst, wenn ihr etwas geliehen habt, dann sollt ihr das erhalten und pfleglich behandeln. Du darfst es benutzen. Wenn jemand dir die Wohnung gibt, du darfst da im Bett liegen, du darfst den Kochherd benutzen, du darfst auf dem Stuhl sitzen, den Kühlschrank. Aber du darfst nicht alles durcheinander bringen. Du darfst es auch schon gar nicht zerstören. Wenn du deine eigenen Wohnung einen Wutanfall hast und du schlägst den Tisch in Trümmern, na, dann ist das dumm, du musst dir neuen kaufen. Möglicherweise erschreckst du auch den Rest deiner Familie. Na gut, aber wenn die gerade weg sind, dann nur dich alleine. Aber da verklagt dich keiner, weil es dein Tisch. Wenn du deinen Tisch kaputt machst, ist deine Sache. Aber wenn du einen fremden Tisch zerstörst, ja, das ist eine Leihgabe, das geht nicht. Also den in der Ferienwohnung. Und genauso ist das auch mit dieser Welt. Wir sollten die Motivation haben, das, was wir hier haben, ist eine Leihgabe Gottes, und zwar letztendlich ja alles. Was auch bedeutet, dass wir damit ja anders umgehen mit diesen Ressourcen. Und das ist dann nicht nur die Natur, das ist natürlich auch die Begabung, das ist das Geld, das ist die Wohnung, das ist alles, was Gott uns gegeben hat, haben wir als Leihgabe, und wir sollten es in seinem Interesse verwalten und einsetzen. Aber genauso, wenn ich jetzt Landwirt wäre und ich hätte dann eben Kühe und Schweine und ein Feld und so, dann ist das jetzt nicht meine Tiere, es sind Gottes Geschöpfe, die er mir anvertraut hat. Ich darf sie nutzen, aber ich soll sie auch so behandeln in dem Bewusstsein, dass sie ihm gehören. Und das wird im Alten Testament dann auch deutlich beschrieben an mehreren Stellen. Beispielsweise hatte ich gerade neulich bei einem der kleinen Propheten gelesen, da wird dann ein Wehewort, ein Drohewort über König Nebukadnezar gesprochen. Und dann wird gesagt, du wirst von Gott bestraft wegen all dem, was du den Tieren am Libanon und den Bäumen angetan hast. Da denken wir ja fast, das muss ja von einem Öko in die Bibel reingeschrieben worden sein. Ja, aber von einem Öko vor 2500 Jahren. Warum? Wir wissen von Nebukadnezar, hemmungsloser Herrscher, was hat er gemacht? Der hat einfach zum Spaß auf Tiere geschossen und Tiere getötet. Solche Leute soll es ja heute auch geben, ne? Was weiß ich, irgendwelche Spatzen oder sonst was, nicht einfach abschießen, wieder eingetroffen. Aber du willst den weder essen noch sonst was. Einfach Spaß. Und da würde ich sagen, das ist beim Nebukadnezar. Oder er hat einfach Bäume abgeholzt, sodass manche Teile des Libanon bis heute kahl sind, weil hinterher erodiert ist, der Boden ausgewaschen ist, wuchs dann nichts mehr an einigen Teilen. Und da sagt Gott, ich werde dich zur Rechenschaft ziehen, weil du ohne Not einfach aus Lust von deiner Größe die Natur zerstört und ausgebeutet hast. Deshalb wirst du gestraft. Und ökologische Vergehen in dem Sinne gab es ja schon immer. Das war nicht nur der Nebukadnezar. Wer heute nach Griechenland fährt, der sieht in Griechenland manche vollkommen kahle Hügel. Und die waren nicht ewig kahl. Viele sind kahl geworden, auch vor etwa 2500 Jahren, als nämlich die Griechen ihre ganzen Flotten vom Mittelmeer gebaut haben. Und die haben sie aus Holz gebaut und sie haben ganze Hügel abgeholzt. Und danach passiert das, was eben immer passiert, wenn die Bäume weg sind, dann ist nichts mehr, was Schatten gibt, der Boden dörrt aus, Wind und Regen kommen und bald ist alles weggewaschen, es wächst nichts mehr. Und so haben schon die Griechen vor 2500 Jahren ökologische Katastrophen über ihr Land gebracht, an denen sie bis heute zu knabbern haben. Weil bis heute viele dieser Gebiete unwirtlich sind. Sie waren es aber nicht ursprünglich. Also das heißt, auch ökologische Vergehen, falsches Verhalten mit der Natur gab es immer wieder. Interessant ist hier, da verweise ich insbesondere auf ein ganz spannendes Buch von Alois Hüttermann. Alois Hüttermann war bis zu seiner Emeritierung Professor für Forstwirtschaft in Göttingen. Und der hat ein Buch geschrieben über ökologische Regeln im Alten Testament. An einigen Stellen habe ich den Eindruck, dass der Mann es etwas übertrieben hat. Aber grundsätzlich finde ich diesen Blickwinkel spannend und an einigen Stellen durchaus auch nachdenkenswert überzeugend, weil er kann eine ganze Menge Stellen zeigen, wo wir den Eindruck haben, ja, so werden Regeln, die Gott gemacht hat, durchaus nachvollziehbar. So war es Israel in den meisten Fällen verboten, im Gegensatz zu anderen Völkern, die sich nicht darum kümmerten, wenn sie gegen ein anderes Volk Krieg führten, nicht einfach deren Ölbäume und Datteln abzuschlagen. Und das hatte ja mehrere Gründe. Einerseits, selbst wenn sie gegen sie kämpfen, hast du einmal die Bäume abgehackt, das braucht Jahrzehnte, ehe sie nachwachsen, also gibst du dem Volk auch den Hungertod preis. Denn eben Datteln und Ölbäume waren ja wichtig für die Ernährung. Zweitens, wenn du sie einmal alle abhackst, machst du genau das, was eben der Nebukadnezar getan hat oder was die Griechen getan haben. Du verödest ihr Land. Genau das hat Israel auch erlebt unter der Herrschaft der Osmanen. Also das heißt, so vom 15. Jahrhundert bis dann ins 19. Jahrhundert hinein. Wer dann Bilder sieht, beispielsweise von David Roberts, der da im 19. Jahrhundert unterwegs ist, dann sieht man, eigentlich war das heutige Israel ein vollkommen verödetes Land. Da wuchs sehr wenig, man konnte nur ganz oberflächliche Landwirtschaft, meistens mit Viehhaltung betreiben. Wenn man dann heute hinkommt, ist es gar nicht vergleichbar. Heute viel, viel, viel mehr Bäume, Landwirtschaft, alles Mögliche. Und das kommt durch mühsame, langwierige Wiederaufforstung mit vielen technischen Hilfen, die man dafür eingesetzt hat. Aber wo man merkt, so, das passiert mit einem Land, was du nicht pflegst, wo du nicht gut mit umgehst, genauso auch mit Tieren. Also solche Dinge nennt er das. In dem Kampf man das nicht tun sollte, um nicht die ganze Ökologie zu stören und auch die Lebensgrundlage des anderen Volkes zu zerstören. Oder dann gibt es ja solche Sachen, pflanzt du neue Bäume, dann sollst du in den ersten Jahren weder die Früchte ernten, noch die Blätter oder sonst was. Aus ökologischer Sicht macht das Sinn. Denn die Bäume sind jung, du hast einen kargen Boden in Israel. Jetzt wird da, so würden wir es heute sagen, Biomasse geschaffen. Wenn du es aberntest, hast du keine Biomasse, wir könnten auch sagen, eine Art Dünger, den du dabei hast, Naturdünger, das macht ökologisch durchaus sinnvoll. Genauso wie alle 7 Jahre Sabbatjahr, dass der Boden ausgedörrt wird. Wir wissen ja auch heute wird das mit Dünger versucht auszugleichen. Solchen künstlichen Dünger gab es damals nicht. Also dass man sagt, alle 7 Jahre lässt du den Acker so, dann bleiben die Pflanzen, sie verrotten darauf und bilden auch wieder Biodünger, der da ist. Also auch das macht ökologisch durchaus Sinn für eine nachhaltige, so würde man das ja heute nennen, nachhaltige Landwirtschaft. Ähnliches wird dann interessanterweise auch gesagt über die Nutzung der Tiere. Also es gibt ja eine ganze Menge Gebote darüber, welche Tiere darf man essen, welche darf man nicht essen. Da hat der Alois Hüttermann das daraufhin untersucht, was macht denn ökologisch für das Gleichgewicht in Israel einen Sinn? Und dann kommt er dazu, dass viele der Gebote über Tiere, die man essen und nicht essen darf, dass die auch ökologisch sinnvoll sind. Jetzt will ich nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, denn immerhin werden sie als religiöse Gebote benannt, aber manche von denen sind durchaus nachvollziehbar. Also dann wird zum Beispiel gesagt, du sollst keine Frösche essen. Ja gut, jetzt muss ich wahrscheinlich auch niemanden überzeugen. Vielleicht sind viele, die sagen, ja, ich will ja gar keine Frösche essen. Ja gut, aber in manchen Ländern tut man das, ja. In Israel war es auch verboten. Und dann sagt er, ja, die Frösche leben normalerweise in Feuchtgebieten. In Feuchtgebieten, in der Vegetationszone, wo Israel ist, da sind dann auch sehr viele Insekten. Und es gab damals in Israel, zur Zeit des Alten Testaments, wie übrigens auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts, weite Gebiete in der Hule-Seeebene, nördlich des Sees Genezareth, auch um den See Genezareth, auch in der Sharon-Ebene, da gab es Sumpfgebiete und da waren sehr viele Malaria-Mücken. Und das heißt, die haben sich hemmungslos vermehrt. Wer frisst sie? Ja, die Frösche. Isst du die Frösche, vermehrt sich Malaria und dir geht es hinterher viel schlechter. Also besser, du isst nicht die Frösche und dafür hast du weniger Mücken und du bist gesünder. Also es wird das Gleichgewicht gehalten. Fand ich eine interessante Überlegung. Ähnlich überlegt er, warum wurde Israel die Tötung und das Essen von Raubvögeln verboten? Und da argumentiert er ähnlich. Das sagt er, ja, wovon leben denn die Raubvögel? In erster Linie von dem, was eben die Ernte des Bauern bedroht, zum Beispiel Ratten, Mäuse und so etwas. Wenn du die Raubvögel isst, dann hast du hinterher eine Rattenplage und eine Mäuseplage. Und die schaden dir viel mehr. Also lass die Raubvögel leben, die halten dann ein Gleichgewicht mit den Tieren, die dir noch mehr schaden. Also dass manche dieser Dinge eine ökologische. Oder dann sagt er, naja, warum wurde denn dann Schweine verboten? Es gibt ja verschiedene Begründungen. Seine Begründung ist dann, weil die Schweine in vielen Bereichen sich von Ähnlichem ernähren, was auch der Mensch essen kann. Aber das ist dann ökologisch viel sinnvoller. Der Mensch isst das Getreide, als er füttert es dem Schwein, weil das Schwein ungefähr 6 bis 7 Mal so viel Getreide fressen muss, damit es das Fleisch ansetzt, was wir essen können. Also besser ist gleich das Getreide. Hingegen die Schafe und die Ziegen, die fressen etwas, was der Mensch nicht essen kann. Denn Ziegen und Schafe fressen nichts, was der Mensch isst, denn man gibt es ihnen, sondern die fressen eben Gras, irgendwelches Grünzeug, was der Mensch nicht verdauen kann. Und deshalb ist das durchaus dann sinnvoll, diese Tiere zu halten, als beispielsweise Schweine. Also ich möchte das jetzt auch nicht noch weiter ausführen, aber den Blickwinkel finde ich interessant, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, alles sei nur aus ökologischen Gründen, aber zumindest ist auffällig, dass viele dieser Speiseverbote durchaus auch einen sinnvollen ökologischen Hintergrund haben. Und dann haben wir im Alten Testament auch einige Tierschutzvorschriften. Eine wird uns im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief dann auch genannt, aber in anderem Zusammenhang. Da steht nämlich, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Im Neuen Testament benutzt es der Paulus als Hinweis darauf, dass der Älteste, der in der Lehre tätig ist und der jetzt nicht mehr seiner Berufstätigkeit nachgehen kann, dass er auch von der Gemeinde versorgt werden soll. Das ist da der Hintergrund. Aber er zitiert hier nur aus dem Alten Testament und im Alten Testament ist es wörtlich gemeint. Im Alten Testament ist der Ochse nicht der Älteste, sondern wirklich ein Ochse. Und das heißt, jetzt hast du einen Ochsen und der drischt für dich das Getreide. Das heißt, du hast das Getreide mit den Spelzen. Jetzt muss das aus den Spelzen raus. Also schickt man den Ochsen, der läuft da im Kreis und dann trampelt er darauf rum und dann platzt das auf und dann kannst du das hinterher trennen. So ähnlich war das gedacht. Und jetzt, wenn der für dich arbeitet, dann sollst du ihn auch ordentlich versorgen. Also du sollst ihm zu fressen geben. Scheinbar gab es Bauern, die haben die Tiere eingesetzt und ausgebeutet, ihnen nichts zu fressen gegeben, weil sie alles für sich behalten wollten. Und da sagt Gott, nein, so geht das nicht. Wenn Tiere für dich arbeiten, musst du sie auch versorgen. Oder ich habe auch gestern schon darauf hingewiesen, dass mehrere Aussagen in den Sprüchen uns genau dasselbe deutlich vor Augen malen, dass uns da nämlich gesagt wird, dass das Vieh im Stall es merkt, ob der Bauer fromm ist oder nicht. Nämlich der nicht fromme Bauer schlägt seine Tiere. Typisches Beispiel von einem, der seine Tiere schlägt, ist ja auch der Biliam, wo dann sogar Gott ihn ermahnt. Hey, was schlägst du da, das Tier? Also das war ein anderer Grund. Das blieb ja stehen wegen dem Engel, den der Biliam nicht sehen konnte. Aber auch da gab es einen, der hat keine Rücksicht auf die Tiere genommen. Aber generell, auch der Bauer soll Rücksicht auf seine Tiere nehmen. Ist es deshalb geboten, dass der Mensch vegan leben soll? Manche fordern das heute, auch manche Christen fordern das heute. Und da müssen wir sagen, nein, hier wird wieder eine Grenze überschritten. Das fordert die Bibel nicht. An keiner Stelle wird für den heute lebenden Menschen eine vegetarische oder vegane Ernährung gefordert. Darf man das tun? Ja, da gibt es ja sogar eine ganz spannende Stelle im Neuen Testament, wo der Paulus das auch sagt. Der sagt, der eine ist Fleisch und der Schwache ist nur Gemüse. Ja, das ist eben, scheinbar gab es diese Auseinandersetzung auch in der ersten Gemeinde. Und jetzt ja egal, ob man sich als der Schwache oder der Starke fühlt, aber da sagt er, ist egal. Wenn du nur Gemüse essen willst, iss es und werde glücklich. Aber mach dem kein schlechtes Gewissen, der Fleisch essen will. Also Fleisch essen ist im Neuen Testament erlaubt. Im Alten Testament war Fleisch sogar als besonders erstrebenswerte Nahrung. Hast du einen Gast gehabt, da hast du ein Lämmlein geschlachtet. Also wie der Abraham, als seine Gäste da kamen, die ihm die Geburt des Sohnes ankündigten, dann war das so gedacht. Allerdings, und das dürfen wir nicht vergessen, war die Fleischnahrung im Alten Testament eine Ausnahmenahrung für die Festtage, für die besonderen Gäste. Die Alltagsnahrung, auch das lesen wir, das waren Brotfladen, also Getreide, Brotfladen auf Stein gebacken, im Brot gebacken. Das war also pflanzliche Nahrung, das war das Normale. Also deshalb auch das heutige Problem des Menschen ist nicht so sehr, dass er sagt, dass man sagt, er dürfe jetzt gar kein Fleisch, das wäre ökologisch vollkommen unsinnig. In bestimmten Hinsichten ist es ja nicht unsinnig, weil eben auch Tiere Sachen fressen, die der Mensch gar nicht nutzen kann. Aber es wird dann unsinnig, wenn die Fleischnahrung zum Alltag wird. Also wenn nicht mehr das ist, was wir in der Bibel haben, dass es die besondere Nahrung, die Feiertagsnahrung ist. Also auch hier können wir durchaus ökologisch Aspekte da herauslesen. Allerdings muss uns auch deutlich sein, natürlich ist die Bibel keine Anleitung für ökologischen Landbau, will sie auch nicht sein. Aber sie zeigt uns ganz deutlich, du darfst die Natur nutzen, du darfst sie auch verändern, du darfst sogar Tiere essen und töten, aber behandle sie als Schöpfung Gottes. Versorg sie ordentlich, quäle und schlag sie nicht. Also da haben wir ganz eindeutige biblische Aussagen im Alten und Neuen Testament. Wir haben ja sogar darauf, dass Gott auf die Natur achtet. Denken wir daran, sorge nicht um den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Sorge. Seht ihr die Vögel und euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Also wird dann noch ein Hinweis darauf gemacht, dass auch Gott nach wie vor ein Interesse hat an der Erhaltung und Versorgung der Tiere und der Natur. Es ist nicht einfach Zufall, Gott überlässt es sich selbst, sondern er sieht sich immer noch als Eigentümer, Besitzer, als denjenigen, der das erhält und schützt. Das sollten wir also im Blick behalten. Das war jetzt der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist dann, wo sind da die Grenzen? Oder wie gehen wir mit den heutigen ökologischen Diskussionen um? Und da landen wir wieder bei dem, was wir gestern in anderem Zusammenhang, also mit der Klimaerwärmung, die ja nur ein kleiner Teil der größeren ökologischen Debatte ist, besprochen haben. Hier wird ganz deutlich, gerade im Römerbrief, ich glaube, der ist da wiederum der Schlüssel, dass wir sagen müssen, wir sollen die Natur als Leihgabe begreifen, wir sollen sie erhalten, wir sollen sie würdigen als Eigentum Gottes, aber die Natur ist nicht Gott. Sondern die Natur untersteht Gott, die Natur untersteht auch dem Menschen und wir sollen Gott ehren, Wir sollen uns nach ihm ausrichten. Und weil wir ihm gehorsam sind und weil wir uns nach ihm richten, weil er unsere Autorität ist, deshalb gehen wir mit den Tieren sorgsam um, auch wenn sie nicht ganz niedlich aussehen. Weil auch in Aktion, um die Tiere zu schützen, also was weiß ich, wenn es um aussterbende Arten geht, dann wird da meistens nicht irgendeine eklige Spinne genannt, sondern dann so ein netter Panda-Bär. Ich meine, nett ist der meistens auch nur im Fernsehen oder auf den Bildern. Wenn du mit dem zusammenleben sollst, ist der auch sehr unangenehm, der Panda-Bär. Aber naja, wenn du ihn auf dem Bild siehst oder im Zoo siehst, ist der angenehm. Der wird beworben, sieht so kuschelig aus, alles nett. Aber würdest du dann irgendeine Spinne, nicht, oder irgendeine Tsetse-Fliege oder sowas nehmen, würdest du sagen, nee, die kann ruhig aussterben. Und da merken wir auch, wie da mit Gefühlen gespielt wird. Wenn wir sagen, von Gott her ist die Natur gewollt, dann gilt das für alle Tiere. Dann gilt das für die Spinne und genau für den Panda-Bären und für, also nichts soll das andere kaputt machen, soweit wir es in der Hand haben. Der Mensch darf sich auch wehren gegen das, was wir als Schädlinge betrachten, weil es unseren Lebensraum zerstört. Aber wir dürfen es nicht generell zerstören und kaputt machen. Wir dürfen die Natur auch nicht willkürlich manipulieren, sondern müssen immer unsere Grenzen sehen. Wir müssen auch sehen, dass am Ende Gott die ganze Natur in der Hand hat. Er lässt Arten vergehen, er lässt neue Arten entstehen, er verändert das Klima, er verändert die Naturbedingungen, er wird am Ende auch dieser Erde ein Ende bereiten, lesen wir in der Bibel, aber wir sollen es nicht tun, weil er der Eigentümer ist, er darf das und er wird es auch tun, aber wir dürfen es nicht tun. Also Gott zu verehren und von Gott aus und weil wir den Auftrag von Gott aus haben, heute würden viele Ökologen sagen paternalistisch. Aber genau so ist es. Nicht? Für einen Ökologen in der Ökodebatte ist paternalistisch ganz, ganz schlimm. Darf man in keinem Fall. Paternalistisch heißt so von oben herab, wir schützen. Nein, wir sollen sehen, also vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, in der Schweiz gab es Anfang des Jahres eine Abstimmung, ob eben auch Affen im Zoo Menschenrechte zugestanden werden dürfen. Und genau das ist die Linie, auf der es geht. Es geht die Linie und da bleibt es natürlich nicht nur bei den Affen, dann kommen noch andere Tiere und noch mehr Tiere, weil dahinter steckt dieser evolutionäre Gedanke, der Mensch ist nicht mehr als alle anderen Tiere und deshalb haben die genauso Rechte und die muss man gegeneinander abwägen und dann dürfen Umweltverbände auch Klage erheben. Das ist das Interesse des Menschen, das ist das Interesse der Tiere und dann muss abgewogen werden. Das ist die biblische Perspektive nicht. Hier kommt alles aus dem Gleichgewicht, sondern das Gleichgewicht soll daher kommen. Du sollst deine Verantwortung für die Umwelt sehen, für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, du darfst sie nicht zerstören, du sollst sie nicht willkürlich ausplündern, du sollst sie in Verantwortung vor Gott und auch in Verantwortung vor deinem Nächsten. Also das heißt, wenn du die Natur ausbeutest, damit du einen Vorteil hast, aber dadurch verhungern Leute woanders, das ist auch nicht legitim, weil es hier eine Frage dann der Nächstenliebe und der Verantwortung für andere ist. Also das heißt, wir müssen auch daran sehen, welches ökologische Verhalten hier hat Auswirkungen in anderen Teilen der Welt. Das macht das Ganze ein bisschen herausfordernd und kompliziert. Aber wir sind hier ja auch nur bei der prinzipiellen Frage, die ihr jetzt konkret anwenden müsst. Was bedeutet das für euren Alltag? Und im Alltag ist das meistens viel einfacher, als man sich das so vor Augen führt. Ich habe gestern schon ein paar Punkte genannt, die meistens so einfach sind, dass man sie ja gar nicht tun will. Also deshalb bei Demonstrationen geht es ja meistens darum, die anderen müssen. Die Industrie muss, die Bauern müssen, die Regierung muss. Aber eigentlich sagt uns Gott ja immer was anderes. Gott sagt uns ja, du musst, ich muss etwas tun oder nicht tun. Und genau das sind die Herausforderungen. Das heißt, jetzt musst du überlegen, wie gehst du mit deinen Haustieren um, wenn du welche hast. Und hier gibt es ja mehrere Seiten. Du kannst sie verzärteln, als ob sie Tiere wären, was keinem Tier gut tut. Dann hast du plötzlich einen Hund mit Übergewicht. Und als nächstes hat er Arthrose und Probleme mit seinen Knien und so. Nein, du musst einen Hund ab und zu auch mal hungern lassen. Ja, eben, weil ein Hund ist ein Hund. Manche Hunde, die fressen so viel, wie sie bekommen. Also unser war das so. Wenn wir unserem was gegeben haben, der hat alles aufgefressen. Habe ich ihm wieder aufgefressen. Und da musste irgendwann sagen, nein, Schluss, gibt's nicht mehr. Sonst wurde er dazu fett. Und so. Also da musst du achten darauf. Paternalistisch, du achtest jetzt darauf. Und für deine anderen Tiere auch. Ordentlich behandeln, so wie sie mit umgehen. Genauso dann auch überlegen, ja, wo kaufst du da dein Fleisch? Jetzt ist das nicht mal unbedingt nötig, dass ein Ökosiegel drauf ist, aber du kannst das zum Beispiel machen, ja, geh doch zu einem Bauern, der da Fleisch verkauft. Bald ist es vielleicht wieder erlaubt, dass der sogar zu Hause schlachten darf, und dann weißt du gleich, aha, das ist die Kuh, das ist der Schwein, ich habe gesehen, wie sich da im Dreck gewälzt hat, das nehme ich, egal ob mit oder Ökosiegel, das hat gut gelebt, hat seinen Spaß da gehabt und jetzt kommt es in die Kühltruhe. Ja, also kann man. Man muss ja, wie gesagt, nicht. Du kannst auch sagen, ich esse nur Gemüse. Ne? Aber wenn du Gemüse isst, dann achte auch darauf, die Sache nicht zu schnell zu machen, sondern dann achte gut darauf, dass du nur Gemüse nimmst, was auch in der Saison ist und was aus der Region stammt. Weil sonst kannst du Gemüse kaufen, das ist viel ökoschädlicher als irgendwelche Fleisch. Ja, weil es eben erst aus weiten Ländern angekarrt werden musste, weil es vielleicht nur auf Kosten der Umwelt vor Ort angebaut worden ist, dann ist es auch wieder schlecht. Also das heißt, wenn man Gemüse isst, dann bitte sehr auch das, was vor Ort wächst und nicht irgendwelche exotischen Sachen weit her und teuer und so und meistens mit großem Einsatz von Energie und so gezüchtet, sondern dann vor Ort. Also wenn man es wirklich so konsequent macht. Das andere ist jetzt nicht unethisch verboten, aber da muss man sich Gedanken machen, was man tut. Oder ich habe auch gestern schon darauf hingewiesen, das heißt, die Sachen, die man kauft, aufisst. Da sind wir doch als Deutsche eigentlich immer so zu erzogen. Nicht? Aber ich habe ja gestern auch gesagt, wir müssen uns vor Augen führen, in Deutschland die Hälfte aller Lebensmittel werden weggeschmissen. Manchmal sind es nur die Reste, die man nicht auskratzt. Manchmal ist man das, was man zu viel kocht. Manchmal ist es das, was Mindesthaltbarkeitsdatum vorbei ist, aber noch gut genießbar ist und dann einfach weggeschmissen wird. Manches einfach, weil man es nicht mag. Kauft man was, mag man nicht, schmeißt man weg. Hier passieren ganz viele Sachen, wo man ökologisch sinnvoller handeln kann. Und das ist eine der einfachsten Sachen. Da braucht es keine große Revolution, keine neuen Gesetzesreformen. Man kann sehr, sehr viel durch solche Sachen verändern. Oder bei manchen Sachen auch gut überlegen, was esse ich und wie viel esse ich. Nicht? Also manchmal ist einfach mit weniger Essen, wo wir noch besser dadurch leben, dann tun wir uns was Gutes und der Natur was Gutes und dem Geldbeutel was Gutes und also solche Sachen machen. Oder wer einen Garten hat, könnte man auch manche Sachen im Garten anpflanzen. Jetzt wäre ich ja gerade geneigt, so aus eigener Erfahrung so ein paar Gartentipps zu geben, nicht? Also was ihr da anpflanzen könnt, vor allem wenn ihr wenig Arbeit haben wollt, was trotzdem gut wächst und was man dann ernten kann. Ihr habt doch die Freude zu sehen, wie es wächst und dann in den Kochtopf wandert und so. Nicht? So kann auch eine ganz positive Sache sein. Ich habe euch schon gesagt, also heute sehe ich es als vollkommen in Ordnung und gut und erforderlich an, aufs Dach, soweit das irgendwie geht, da so eine Solaranlage drauf zu packen. Also ich rechne ja damit das bald dann noch eine Novelle kommt, dass du gar keine Dachziegel mehr brauchst. Nicht? Das ist ja viel besser, du machst gleich die Solaranlage da drauf und schön dicht und was weiß ich, oder Dachziegeln als Solarpaneele zu machen, dann sparst du einen Arbeitsgang, kostet noch weniger, weil du ja die Dacheindeckung nicht mehr brauchst und hast dann trotzdem gleich die Nutzung, wo weniger Umwelt geschädigt wird. Oder ja, eben kauf seltener einen neuen Laptop, kauf seltener ein neues Handy, stream nicht so viel. Schau dir lieber den Stream draußen an, geh spazieren, weil ihr wisst ja, Streaming im Internet verbraucht so viel Energie, weltweit gesehen, wie der gesamte zivile Flugverkehr. Ja, also jetzt, weil einfach die ganzen Server, Computer und alles so etwas immens viel Energie verbrauchen, weil da merkt man wieder, hier wird häufig einseitig demonstriert. Nicht? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der demonstriert gegen Streaming? Ja, nein, die meisten Leute, die demonstrieren, wollen ja selbst streamen den Abend, nicht? Die wollen den Abend zocken, spielen und so und ja, dann will man das natürlich nicht. Und dann merkt man, aha, die anderen sollen, das ist dann wieder typisch menschlich, nicht? Die anderen sollen sich einschränken, aber ich will es nicht. Aber hier ist zum Beispiel, Streaming ist äußerst umweltschädlich, aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal Herstellung der Apparate und Unterhaltung, aber auch gerade die Energieaufwand ist immens. Oder in keinem Fall in Bitcoins investieren, denn Bitcoins sind ja eine Energieverschleuderung sondermaßen. Also auch so etwas. Und hier sind ganz konkrete Sachen, wo man sich überlegen kann, das kann ich tun, das kann ich nicht tun. Das ist also gar keine riesengroße ideologische Sache, sondern viele Alltagsentscheidungen, die wir treffen, was wir machen, was wir nicht tun. Du kannst dein Auto länger fahren. Viele Autos halten deutlich länger, als wir sie fahren. Gut, wenn der Staat nicht neue Gesetze erfindet, dass wir es plötzlich nicht mehr fahren dürfen, nicht? Das ist dann wieder was anderes. Aber dann kann ich euch eine Adresse geben. Also meine letzten Autos, die habe ich alle einer Mission in Rumänien gespendet. Die fahren da zum Teil heute noch mit. Also ich habe es dann abgegeben mit 300.000 und jetzt sind sie schon bei 450.000. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Nicht? Also eins ist zum Beispiel so ein Skoda Fabia, sehr sparsam, schon bei mir und jetzt immer noch. Und die Missionare dort sind froh. Und das ist ja das Beste ökologisch, was du tun kannst. Du musst kein neues Auto, das herzustellen ökologisch sehr aufwendig wäre, sondern es wird da noch weiter genutzt, hat wenig Dieselverbrauch und so. Also eigentlich eine gute Sache. Solche Entscheidungen zum Beispiel. Und jetzt könnte ich eine ganze Zeit lang weitermachen. Also wenn wir verantwortungsvoll mit der Natur umgehen, wenn wir sie nicht vergöttlichen, wenn wir keine Ideologie draus machen, wenn wir sehen, Gott steht dahinter und weil wir ihm verantwortlich sind für die Leihgaben, die er uns gegeben hat, gehen wir sorgsam damit um, dann fällt uns ganz ohne Probleme sehr viel ein, wo wir nicht unendlich Zeit investieren müssen, wo wir nicht alles revolutionieren müssen, wo wir nicht endlos demonstrieren müssen. Aber wenn jeder an dieser Sache was anpackt, dann wird sich sehr, sehr viel verändern. Und am Ende bist du ja nicht verantwortlich für den Rest der Welt, glücklicherweise, sondern du bist verantwortlich für den Rahmen, der dir zur Verfügung steht, für die Zeit, für deine Entscheidungen, für die Möglichkeiten, deine Ressourcen, sie einzusetzen. Ja, das waren jetzt vier Punkte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Erstens, worum geht es überhaupt? Wie war in der Vergangenheit das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, Kultur und Natur? Was finden wir in der Bibel für Anweisungen dazu, wie sich der Mensch zur Natur verhalten sollte aus der Sicht Gottes? Und dann als viertes, wo sind die Gefahren und was können wir praktisch tun, wenn wir diese Aussagen der Bibel auf unser alltägliches Verhalten anwenden? Ja, und an der Stelle komme ich zum Ende für das, was ich jetzt hier weiterzugeben habe. Wir werden aber gleich noch die Möglichkeit haben für weitere Rückfragen, wenn sie da sind, oder Ergänzungen von guten Ideen, oder wenn ich mich unglücklich ausgedrückt haben sollte, dann auch da kann man gerne sich noch hier melden. Das, was ich hier noch sage, ehe ich das Wort dann weitergebe, ich lade noch einmal für den Büchertisch ein. Gestern habe ich auf diese ethischen Bücher hingewiesen, also Frage damit Corona, Frage mit der Umweltkrise, mit der Klimaerwärmung und von Abtreibung und Sterbehilfe. Da liegen auch noch einige Exemplare von meinem Buch Helden des Glaubens, was ich gerne empfehlen will. Immer mit einer Sammlung, in dem einen 22, in dem anderen 33 Personen aus der Kirchengeschichte, aus 2000 Jahren Kirchengeschichte Personen vorgestellt, von denen ich glaube, dass sie uns was zu sagen haben, dass Gott durch sie gewirkt hat, bekannte und weniger bekannte Personen. Ich formuliere dann immer auch einige Punkte, wo ich denke, dass wir praktisch davon lernen können und was wir da lernen können. Also empfehle ich für jeden, der historisch interessiert ist oder der es vielleicht noch werden kann. Ich habe dann auch noch zwei Bücher dahin gelegt. Das eine ist noch ein paar Exemplare meines Buches über Gender. Und zwar liegen da vorne genau fünf Exemplare, da vorne links, ein kleines Büchlein über Gender. Diese fünf Exemplare, die sind eben nicht vom Büchertisch, sind meine, die ich dahin gelegt habe, die verschenke ich dann heute Abend. Also wer das gerne mitnehmen möchte, geschenkt, könnt ihr diese fünf Exemplare, so eins davon, nicht, dann jeweils mitnehmen. Und ich habe auch noch mehrere Exemplare eines kleinen Büchleins hingelegt, was ich im letzten Herbst zu Ende geschrieben habe, und zwar ein Lebensbild von Gerhard Bergmann. Also wenn ihr in meinem Alter seid, sollte der Mann euch was sagen. Der war damals der bekannteste deutsche Prediger und Evangelist, also bis 1981, da ist er gestorben. Er war der Hauptredner der deutschen Zeltmission, hat Tausende von Leuten erreicht, hat im Fernsehen gesprochen. Die deutsche Zeltmission hat extra ein Zelt mit 1200 Sitzplätzen angeschafft, weil immer so viele Leute gekommen sind. Ich glaube, es lohnt sich, an den Mann zu erinnern. Und er hat auch wesentlich geleistet in der Auseinandersetzung von Christen mit Bibelkritik. Ein Bestseller war damals Alarm um die Bibel, ganz, ganz weit verbreitet. Und bisher hat eben keiner sich die Mühe gemacht, über sein Leben zu schreiben. Habe ich gedacht, das ist gut nachzuholen. Falls euch das interessiert, liegen da vorne ein paar Exemplare. Wer das gerne möchte, kann dafür 5 € ein Exemplar mitnehmen. Ja, und wer dann noch einige wichtige Fragen hat, kann auch gerne nachher zu mir kommen.